Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag, wir gehen heute in den Club auf einen Rave.
I just want to give this record to a reporter and I wanted to ask you if you could get me into the backstage.
No, sorry.
Rave On heißt ein neuer Film, der von Drogenrausch, Ekstase und einem DJ in einer Sinnkrise erzählt. Und es wird politisch in Vollbild. Wir blicken nach Afghanistan, wo die Taliban vor fast 4 Jahren die Macht übernommen haben. Wir schauen, wie es Filmschaffenden im Land und im Exil geht. Außerdem kommt der Dokumentarfilm eines Regisseurs ins Kino, der die Taliban 1 Jahr lang nach ihrer Machtübernahme begleitet hat. Ich konnte mit dem Regisseur sprechen. Pedro Pascal ist der Mann der Stunde, wenn nicht gar des gesamten Kinosommers. Kaum ein Schauspieler wird online dieser Tage derart gefeiert wie der 50-jährige Amerikaner mit chilenischen Wurzeln. Und niemand ist aktuell auf der Leinwand präsenter als er. 4 Filme kommen in diesem Jahr mit ihm ins Kino. Einer davon war im April Freaky Tales, eine Art Ode an die 80er Jahre. Und gerade läuft ein weiterer Film mit Pedro Pascal im Kino, The Fantastic Four First Steps. Patrick Heidmann kennt sich mit dem Werk von Pedro Pascal aus. Wir wollen das jetzt näher beleuchten. Patrick, lass uns auf die Karriere schauen. Pedro Pascal arbeitet schon seit 25 Jahren als Schauspieler, aber nie in der ersten Reihe. Wie ist ihm nach all den Jahren der große Durchbruch gelungen?
Ich denke, das Wort Spätzünder trifft es schon ganz gut bei Pedro Pascal. 97 hat er schon sein Schauspielstudium abgeschlossen an der renommierten Juilliard School in New York. Und dann passierte lange erstmal sehr wenig. Kleine Theaterauftritte, hin und wieder mal eine Episode von Serien wie Buffy im Bann der Dämonen oder Law and Order. Und ansonsten zahllose Kellnerjobs und großzügige Freunde, die ihn über Wasser gehalten haben. Dass der Knoten dann platzte, lag tatsächlich an einer einzigen Rolle, würde ich sagen. 2014 bekam er die in der 4. Staffel von Game of Thrones. Und das war damals ja wirklich die erfolgreichste Serie der Welt. Er spielte 7 Folgen lang einen Prinzen. Und daraus resultierte dann eine Sichtbarkeit, die ihn weit gebracht hat. Und zwar vor allem in Serienhauptrollen. Narcos, The Mandalorian, The Last of Us reihten sich dann aneinander und dann kam fast zwangsläufig natürlich auch das Kino.
Jan, jetzt spielt er aktuell in der Comic-Verfilmung, die ich schon erwähnt habe, The Fantastic Four First Step. Da spielt er einen Superhelden im Marvel-Universum. Wie schlägt er sich in einer solchen Großproduktion? Kann er da überhaupt zeigen, was er kann?
Ja, ich persönlich bin ja relativ superheldenmüde, muss ich gestehen, und habe die Fantastic Four auch nie besonders als spannende Figuren geschätzt. Und dieses Mal war ich doch relativ gut unterhalten und das lag neben der charmanten Ausstattung und neben Vanessa Kirby, also Pascals Kollegin, wirklich vor allem an ihm. Das ist einfach ganz toll, mit wie viel Bodenhaftung und Emotionalität er diesen Superhelden spielt. Mr. Fantastic heißt er. Und er macht sich als frischgebackener Papa eigentlich mehr Sorgen um sein Baby als um die Menschheit. Das fand ich auch sehr erfrischend und einfach sehr menschlich auf eine Art und Weise, wie man das in diesen Filmen eher selten sieht. Und trotzdem muss man auch sagen, um sein Können in Gänze zu schätzen, sollte man tatsächlich die anderen Filme, in denen er in diesem Jahr zu sehen ist, auch erwähnen. Also in Freaky Tales, da war er ein Auftragsgangster, der dann irgendwann auf eine verzweifelte Rachetour geht. Im wunderbaren Was ist Liebe wert? Materialists von Celine Song, der kommt im August. Da spielt er das, was die Protagonistin des Films, eine Heiratsvermittlerin, als ein Einhorn bezeichnet. Einen gut situierten, gut aussehenden Single-Mann mit vollem Haar, tollem Apartment und sogar der richtigen Körpergröße. Nur, dass er dann leider nicht ihr Kunde werden will, sondern sich in sie verguckt. Und dann kommt im Herbst ja auch noch Addington, die sehr böse Satire von Ari Aster. Da ist er der Widersacher von Joaquin Phoenix als Provinz-Sheriff, nämlich ein sehr korrupter, windiger Bürgermeister in einer Kleinstadt in New Mexico. Und das ist eine Bandbreite in all diesen Rollen, die hat wirklich nicht jeder Schauspieler.
Also viel Talent, aber ist Talent alleine die Erklärung für Pascals Beliebtheit?
Sie ist sicherlich ein Teil davon. Ich denke, es hat schon was mit seinem Erfolg zu tun, dass er so viele verschiedene Geschmäcker letztlich ansprechen kann. Denn man glaubt ihm eben den Actionhelden genauso wie den einfühlsamen Liebhaber. Er kann ein tougher Kerl genauso sein wie ein süßer Softie und auf dem roten Teppich macht er sich in extravaganten Outfits genauso gut wie in Jeans und T-Shirt. Und überhaupt, apropos öffentliche Auftritte, er hat immer gute Laune, er ist immer fröhlich, alle Menschen, die mit ihm arbeiten, scheinen ihn zu lieben und man hat wirklich das Gefühl, er wird gesehen, jenseits von Keanu Reeves, in einer Welt voller toxischer Männlichkeit, Zynismus und problematischer Promis als der einzig letzte, aufrichtig gute Mann, durch und durch liebenswert, charmant, verständnisvoll und smart. Und das ist natürlich übertrieben, wahrscheinlich, glaube ich, weiß ich nicht. Aber man kann es total nachvollziehen. Er wirkt einfach unglaublich einnehmend. Und es macht schon Sinn, dass wenn man sich mal im Internet umguckt, wie viel Merchandise es zu kaufen gibt von Pedro Pascal. Man kann Caps erstehen, wo drauf steht Easily Distracted bei Pedro Pascal. Es gibt Duftkerzen, Smells like Pedro Pascal. Also den größten Quatsch und alles ist immer ausverkauft. Die Leute scheinen da einfach drauf zu stehen.
Das ist interessant. Das klingt so nach dem Gesamtkonzept Pedro Pascal, aber interessanterweise weiß man ja über ihn als Privatperson ja wenig. Wie kommt das?
Ja, tatsächlich. So nahbar er wirkt, so wenig Privates teilt er. Seine Eltern, das war ja schon erwähnt, kamen aus Chile. Er war noch ein Baby, als sie in die USA kamen. Da spricht er manchmal drüber zum Beispiel, aber auch nicht viel. Also in Cannes hat er gesagt bei der Pressekonferenz zu Eddington, dass er sich wünscht, Geflüchtete würden heute so sicher und beschützt sein wie seine Familie damals. Das war natürlich bezogen auf Trumps drastische Einwanderungspolitik, aber so wirkliche politische Statements zum Beispiel hört man von ihm selten. Er macht sich auch immer wieder stark für LGBTQ-Rechte. Das liegt vor allem an seiner kleinen Schwester Lux, die ist Schauspielerin und Transfrau und für ihn der wichtigste Mensch der Welt. Aber über sich selbst, also steht er auf Frauen, Männer, beides zum Beispiel, weiß man auch überhaupt nichts. Und interessanterweise nehmen die Fans ihm das nicht übel, sondern im Gegenteil, macht ihn das scheinbar als Projektionsfläche einfach noch attraktiver, denn egal ob Mann oder Frau, hetero oder queer, jeder kann in ihm sehen und für ihn schwärmen, wie er möchte.
Was sagt denn Pedro Pascals Erfolg über den Status von Filmstars heute?
Ja, das finde ich tatsächlich spannend, denn es scheint ja den klassischen Kinostar gar nicht mehr zu geben. Also früher wurden Menschen im Kino zu Stars, weil ihre Filme erfolgreich waren. Heute scheint es eher andersrum zu sein. Leute kriegen Filmrollen, weil sie Stars sind. Und ein bisschen ist das auch bei Pedro Pascal so. Also natürlich die erfolgreichen Serien, die wir schon angesprochen haben, haben ihn bekannt gemacht. Aber zum echten Star wurde er dann in den sozialen Netzwerken mit kleinen Ausschnitten, die viral gegangen sind, mit Fotos von seinen Outfits, mit Clips aus Talkshows und Interviews. Und das alles führte dann dazu, dass die klassischen Medien und das Kino ihn wirklich für sich entdeckten. Und das heißt jetzt aber eben nicht, also ich glaube, die Rolle zum Beispiel in Fantastic Four hat er durch diesen Ruhm bekommen. Es heißt aber nicht, dass die Leute in den Film gehen für ihn. Ich glaube, das ist dann schon eher, die gehen da rein, weil das ein Marvel-Film ist. Und so ist das ein interessantes Wechselspiel und eben anders als früher, wo Tom Cruise oder Will Smith die Stars wurden und dann gefeiert wurden im Netz. Heute ist es anders. Man wird sehen, wo das hinführt. Eddington ist in den USA zum Beispiel gerade gefloppt, trotz ihm. Aber es ist auf jeden Fall ein echter Promi des 21. Jahrhunderts, des Social-Media-Zeitalters und trotzdem ein toller Schauspieler. Und dass beides geht, ist doch das Beste.
Patrick Heidmann über den Schauspieler Pedro Pascal, der Schauspieler dieses Jahres. 4 Filme mit ihm kommen in diesem Jahr ins Kino und einer davon läuft gerade dort, nämlich The Fantastic Four First Steps. Es gab schon einige Filme, die in die große Berliner Techno-Club-Kultur eingetaucht sind. Berlin Calling mit Paul Kalkbrenner war einer der größeren. Jetzt gibt es einen neuen Film, einen Spielfilm, Rave On, von Nikias Chrysos und Viktor Jakovlevski. Rave On spielt in einer Nacht im Club und erzählt gleichzeitig auch von einem Menschen, der in einer Sinnkrise steckt. Cosmo, ein alter DJ-Veteran, will es nochmal wissen und geht mit einer Vinylplatte mit eigenen Tracks in einen Berliner Club. Da legt nämlich die Rave-Legende Troy auf. Cosmo will Troy seine Platte geben, stößt aber auf lauter Hindernisse wie Türsteher und Backstage-Security.
Cosmo, brauchst meine gute Laune-Pille?
Weil nur weil du nicht reinkommst, heißt ja nicht, dass du da nicht hinkommen kannst.
Opfergaben für den Techno-Gott.
Cosmo trifft auf Leute, die er von früher kennt. Die bieten ihm Alkohol, Drogen und Pillen an. Cosmo nimmt vieles davon und schwankt bald zwischen Drogenrausch und dem Willen, die Vinylplatte doch an ihr Ziel zu bringen. Rave On erzählt von einem Drogentrip, Techno-Ekstase und innerer Leere. Alles in einem Club in einer Nacht. Aaron Alteras spielt die Hauptfigur Cosmo. Aaron Alteras Sohn, der Schauspielerin Adriana Alteras, ist schon von der Schule weg, der jüdischen Heinz-Galinski-Grundschule in Berlin, für die erste Fernsehrolle gecastet worden. Er hat in Tatorten gespielt, bei Soko Stuttgart und hatte zuletzt Rollen in 2 vielbeachteten Serien, Unorthodox und Die Zweiflers. Immer wieder hat Aaron Alteras auch als DJ gearbeitet. Als ich ihn beim Filmfest München im Englischen Garten getroffen habe, habe ich ihn daher zunächst gefragt, war diese Rolle als Cosmo eine Rolle, die für ihn wie geschrieben war?
Ja, also ich habe mit DJ gar nicht mehr so viel zu tun, ehrlich gesagt. Aber natürlich ist das eine Szene, in der ich mich viel bewege. Ich bin kleine Rave-Maus und habe viel Zeit in Clubs verbracht. Und meine Agentin hatte das erst eigentlich fast beiseite geschoben, ohne dass ich es gesehen hatte, weil es ein sehr, sehr fast nicht budgetierter Film war. Und ich habe das Wort Rave drin gesehen, was so, warten Sie mal ab. Und ich habe lange immer darauf gewartet, einen Film machen zu dürfen, der im Nachtleben oder in Clubkultur spielt. Und diese Möglichkeit hätte ich mir nicht nehmen lassen.
Also es wirkt so im Film, als würde er wirklich sein Leben davon abhängen, dass er diese Platte dem legendären DJ überreicht. Wenn Sie in dieser Kultur, zumindest als Raver selber unterwegs waren, ist das was Sie nachvollziehen können oder vielleicht auch als Künstler selber, dass man denkt so, das ist jetzt die Chance, da muss ich hinterher?
Ja klar, ich meine, es geht ja am Ende nicht um die Platte, es geht ja um einen Mann, der den Anschluss verloren hat. Man könnte sagen, gescheitert ist, der seine Freundin aus den Augen verloren hat, dessen Leben ein bisschen an die Wand gefahren hat, die Freude verloren hat, seinen Beruf oder seine Arbeit nicht mehr richtig ausüben kann. Und sowas passiert natürlich auch im Nachtleben, dass Leute auf der Strecke bleiben. Und es geht mit dieser Platte um jemanden, der versucht, wieder Anschluss ans Leben zu gewinnen. Und das ist am Ende egal, ob es eine Platte ist oder was anderes, aber der versucht wieder mit aller Macht irgendwie seine Dämonen zu besiegen. Und das versucht er im Club, was nicht einfach ist.
Nee, es ist nicht einfach. Er schwankt immer hin und her zwischen ich verfolge mein Ziel und ich lasse mich treiben und ich nehme jetzt doch Drogen. Also ist es in dem Club der Kampf etwas überhöht, vielleicht gesagt, zwischen Identitätssuche und dem Drang nach Eskapismus?
Absolut, aber so funktioniert auch. Das ist das Faszinierende an Feiern gehen und an elektronischer Musik. Es geht um so ein Versprechen und um Träume und das wahrscheinlich nie eingelöst werden kann. Und gleichzeitig geht es darum, genau, es gibt großen Eskapismus und das ist ganz fragil. Man kann sich eben im Club wiederfinden und man kann alles an die Wand fahren. Das ist wie im Casino.
Und dieses Gefühl fängt ja der Film auch ein. Sie haben auf selbstorganisierten Techno-Partys im Club gedreht, um dieses ultimative Techno-Club-Gefühl auch einzufangen. Wie hat es eigentlich praktisch funktioniert zwischen allen besten Menschen um sie herum, wo man jetzt auch nicht so irre gut kommunizieren kann, Regieanweisungen schwierig sind, es eng ist?
Naja, der Anspruch war immer, dass wir einen Film machen, der authentisch ist, weil zu 90%, mit Ausnahme von 2-3 Filmen, sind Filme, die im Club spielen, meistens peinlich. Weil man sieht, dass das kein echter Club ist, man sieht, dass es gestellt ist, man sieht, dass meist oft keine Musik an ist, man sieht, dass es Komparsen sind und so weiter oder Schauspieler. Und das heißt, der Anspruch war, wir wollten in echten Clubs drehen mit ganz normalen Gästen und wir drehen gleichzeitig auch unseren Film. Und genau, wir haben ganz normale Clubnächte gedreht, die Leute wussten, dass parallel auch gedreht wird, aber eine kleine Kamera, ich spiele meine Szenen mit den anderen Schauspielern, renne da durch. Und ja, es ist mega schön, man hört sich nicht, es ist unglaublich anstrengend, es ist mega laut, aber es ist ein Club. Und es ist natürlich absurd, weil alle anderen feiern und man selber gerade am Arbeiten ist und aber so tut, als würde man feiern. Aber es gibt unglaublich viel Energie, weil es ist einfach eine reale Situation und das ist das geil.
Und gleichzeitig macht ja Ihre Figur so unterschiedliche Zustände durch. Mal ist er irgendwie einigermaßen hell und will seine Mission erfüllen. Manchmal nimmt er dann eine Droge, dann ist er manchmal in albträumartigen Zuständen. Mal ekstatisch, mal hat er klaustrophobe Anfälle. Wie haben Sie diese Szenen, also diese Gefühlszustände gedreht? Denn ganz viel, ja, er muss ja in Zusammenarbeit mit der Kamera und mit der Regie entwickelt werden.
Also ich kenne mich gut aus mit Clubs und gleichzeitig kriegst du einen Großteil dieser Gefühlszustände, holst du dir aus dem Ort. Es ist natürlich absurd, wenn alle anderen trinken und Drogen nehmen und man selber einen unglaublichen Drogenrausch spielt und der einzige Nüchterne im Club ist. Das ist natürlich ein paradoxer Vorgang. Und es ist auch ziemlich anstrengend. Und einen Film zu drehen im Club, während man nüchtern ist, ist unglaublich anstrengend, weil wir drehen von abends 10 bis morgens um 9. Aber es war für mich so erfüllend, weil ich komme so in so eine Höhe und so extreme Spielen, was in anderen Filmen fast gar nicht möglich ist.
Vielleicht stelle ich die Frage nochmal anders. War das denn alles im Drehbuch, alle Zustände geskriptet und Sie haben das Drehbuch abgearbeitet?
Nein. So einen Film kann man so nicht drehen. Nee. Es gab eine ungefähre Reise von A nach B, die diesem Charakter passiert. Und in Stationen mit Leuten und dazwischen ist Freestyle.
Also auch die Begegnung mit den einzelnen Clubbesuchern?
Ja, das kannst du ja nicht planen.
Das heißt, Sie sind dann hingegangen und haben quasi die Party gecrashed.
Genau,
von
denen. Ist ja wirklich was passiert. Genau. Und das ist für mich natürlich unglaublich schön, weil ich kann die ganze Zeit mir neue Sachen ausdenken, muss die ganze Zeit auf alles reagieren. Und es ist unglaublich unvorhersehbar. Und so sind ja auch Clubnächte. Man weiß nie, was jetzt nächstes passiert. Und das ist, was Cosmo eben auch passiert ist. Es geht ja alles nicht so, wie er sich das vorstellt. Ein Mann geht in den Club und findet sich am Ende selbst, obwohl er sich ziemlich verliert davor. Und das finde ich eine sehr heilende Idee, dass man trotz dieser extremen Sachen, die ihm passieren, dass er am Ende irgendwo zu sich selber findet.
Und nochmal das Praktische, ich finde das ja spannend, wenn Sie gesagt haben, Sie haben von abends um 10 bis morgens um 9 gedreht. Das heißt, wie viele Drehtage gab es da überhaupt? Denn es muss ja alles, es ist ja fast alles im Club, außer ein bisschen Anfang und Ende.
Nur ein Drehtag außerhalb des Clubs. Aber das werden Sie nicht glauben, aber wir haben, glaube ich, 12 Drehtage einen Kinofilm gedreht. Aus budgetären Problemen. Das ist eigentlich, habe ich sowas noch nie gehört, 12 Drehtage kriegt man normalerweise einen Kurzfilm gedreht. Wir haben genau unter der Woche tagsüber gedreht in dem leeren Club, Toilette, Backstage mit Komparsen oder Leute, die dann im Club arbeiten. Und dann an den Donnerstagen und Freitag haben wir die echten Partys gedreht.
Das ist verrückt. Ja. Sie haben eben gesagt, das ist eine Figur, die sich zwischendurch verliert, aber dann am Ende findet. Die Frage, die er sich ja stellt, als er in den Club reingeht, ist, hört er eigentlich auf mit dem Künstlerischen oder macht er weiter?
Genau, und er hat ja auf eine Art und Weise schon aufgehört. Und nicht nur hört er auf mit dem Künstlerischen, er hat sich als Mensch aufgegeben. Das ist mega traurig, weil so alt ist er gar nicht. Und er hat sich aufgegeben, weil er mit dem Leben und mit seinen Träumen und dem Nachtleben und allem Möglichen und weil Dinge geschehen sind, nicht mehr klarkommt. Und das ist ganz schwer mit anzusehen, jemand, dessen Licht so ausgeht. Und paradoxerweise geht er in den Club und alles geht schief und am Ende geht sein Licht wieder ein bisschen an. Und es ist wie eine Schocktherapie. Du gehst an den Ort, der dich kaputt gemacht hat und findest dich wieder. Das finde ich sehr, sehr schön, weil er geht durch sehr, sehr dunkle Orte an dem Abend und trifft seine Dämonen und alles Mögliche und schafft es aber so, glaube ich, sich zu finden.
Wie ist es eigentlich für Sie? Sie kommen ja aus einer künstlerischen Familie. Ist es da eigentlich einfacher, seinen eigenen künstlerischen Weg zu finden oder vielleicht sogar schwieriger, weil der Druck irgendwie ja auch da ist oder weil die Eltern es ja schon vorleben?
Das ist eine gute Frage. Ja, ich hätte sonst Zahnarzt werden müssen, um dagegen zu rebellieren wahrscheinlich. Aber ich glaube, es ist ein Geschenk am Ende, wenn man aufwächst und vorgelebt kriegen kann, dass, also mit den Schwierigkeiten, aber es ist wert, ist vielleicht ein Leben zu leben, das so von Kunst und dem Drang auf Freiheit und Performance irgendwie prägt ist, dann ist es ist natürlich ein mega Geschenk, weil ich würde mir kein anderes Leben vorstellen wollen.
Und das war Ihnen auch immer schon klar?
Aber ich habe sehr früh als Kind schon gespielt, aber ich habe was ganz anderes studiert. Ich habe Philosophie studiert und International Relations in Amsterdam. Da ich in der Zeit dachte, ich wollte was anderes machen und habe aber dann während der Zeit ein bisschen wie Cosmo und dann gemerkt, ich muss eigentlich das machen, was ich machen wollte und mich das trauen und dazu stehen.
Sie sind ja auch in Berlin auf die Heinz-Galinski-Schule gegangen, wo Sie, so habe ich gelesen, auch schon angefangen haben, dann durchaus also sich schauspielerisch zu betätigen. Und dann gab es zwei Rollen, also zwei Serien, die wahnsinnig erfolgreich waren, Unorthodox und Die Zweiflers, die so jüdisches Leben dargestellt haben. Wie vorsichtig waren Sie, bis Sie da zugesagt haben? Oder war es was, wo Sie gesagt haben, oh cool, endlich wird mal ein jüdisches Leben in Deutschland anders dargestellt?
Bei den Zweiflers?
Oder Unorthodox auch, beide.
Unorthodox habe ich sofort zugesagt, weil ich kannte die Geschichte schon und die Geschichte ist unglaublich faszinierend. So was kann man sich gar nicht vorstellen, dass eine junge Frau aus so einer extremen Gesellschaft wie die Satmar in Brooklyn so eine Reise geht. Da habe ich keine Sekunde gezögert. Bei den Zweifeln habe ich sehr lange gezögert und zweimal abgesagt, was ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen könnte, weil ich in der Zeit das Deutsche Haus gedreht hatte in Polen und das spielt in den Auschwitz-Prozessen und ich war einfach ein bisschen, das hat auch mit deutschen Casting-Entscheidungen zu tun, einfach ein wenig ermüdet von jüdischen Themen und habe David, dem Hadda, dem Showcreator gesagt, ich habe keine Lust, ich kann nicht mehr, weil die meisten jüdischen Themen sind meistens geht um Tod und KZ und tote Juden und neurotische und Klezmer und da hatte ich einfach keine Lust und er war so, ja, aber dann meinte er, dann liest sie das durch und komm hier vorbei, weil wir haben die Möglichkeit, den Leuten zu zeigen, dass es eben anders ist und dass es ein anderes jüdisches Leben gibt. Zum Glück hat er mich zu meinem Glück gezogen, weil es wahrscheinlich die wichtigste Entscheidung meines Lebens gewesen.
Und jetzt so im Nachhinein war es vielleicht auch ein bestimmter Zeitpunkt, wo eine Serie wie die möglich war? Ist es mit der heutigen?
Glaube ich gar nicht. Nee, ich glaube, wir hätten, also das habe ich auch schon oft gesagt, ich glaube, wir hätten die gleiche Serie in 5 und vor 2 Jahren gemacht. Die Serie ist unabhängig von irgendwelchen Zeitpunkten, weil es ist, die Situation ist immer die gleiche.
Die Frage ist, ob heute Produktionsfirmen so mutig sind,
eine Serie zu produzieren.
Ja.
Das stimmt, ja. Ich meine, wir haben das Glück gehabt, dass die ARD relativ früh gesagt hat, wir lassen euch das machen und lassen euch einen, sagen wir mal, eher künstlerischen Arthouse-Approach in einer Mainstream-Situation drehen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir das gut gemacht haben und dass es gut geworden ist und dass es die Leute mögen, weil es ist für andere Serien unglaublich wichtig zu sehen, dass es nicht nur Geldtore schießt, sondern dass gute Ideen und wahre Geschichten für die Leute faszinierend sind und dass man damit am Ende irgendwelche Preise gewinnen kann und dass es die Leute berührt.
Internationale Preise, das ist ja auch...
Ja, das war geil. Das war ein schöner Tag in Cannes.
Jetzt kommt erstmal ein neuer Film mit Ihnen heraus, Rave On. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Der Schauspieler Aaron Alteras erst ab kommender Woche im Kino zu sehen in dem Film Rave On. Am Nachmittag des 15. August 2021 haben die Taliban Kabul innerhalb weniger Stunden erobert, sind in den Präsidentenpalast eingedrungen und haben ihren Sieg verkündet. Knapp 4 Jahre ist das nun her. Pünktlich zu diesem Jahrestag kommt ein Dokumentarfilm ins Kino. Hollywood Gate heißt er. Er stammt von dem ägyptischen Journalisten und Filmemacher Ibrahim Nashat. Er flog nur wenige Tage nach der Machtübernahme nach Afghanistan und erhielt über verschlungene Wege die Erlaubnis, 2 Taliban zu begleiten.
With only my camera, I came to see in whose hands this country was left.
Nashat ist dabei, als Taliban-Offizier Malawi Mansur einen US-Militärstützpunkt in Kabul inspiziert. Angeblich eine verlassene CIA-Basis mit einem Tor, das die US-Amerikaner eben Hollywood Gate nannten. Er findet Medikamente, Computer, aber auch wertvolle militärische Ausrüstung, Waffen, Black Hawk, Hubschrauber und Kampfjets. Vieles davon ist beschädigt, aber Mansur gibt gleich den Auftrag, zu reparieren, was geht. Die Kamera ist auch dabei, als Mansur in einem ehemaligen amerikanischen Fitnessstudio ein Laufband ausprobiert und darum bittet, dass man ihm eines nach Hause schickt, damit er sein Bauchfett verliert. 1 Jahr lang ist Ibrahim Nashat dabei und zeigt auf eindrückliche Weise, wie sich die Taliban von einer fundamentalistischen Miliz in ein schwer bewaffnetes Militärregime verwandeln. Ich konnte mit Regisseur Ibrahim Nashat sprechen und mit dem syrischen Produzenten Talal Derki. Ibrahim, Sie sagen am Anfang im Film, dass alle Ausländer nach der Machtübernahme durch die Taliban versucht haben, Afghanistan zu verlassen. Und Ihr Flugzeug war das einzige, das dort landete. Warum haben Sie sich dafür entschieden, dorthin zu fliegen?
We were actually in Berlin, watching the footages of the people at the airport and what was happening.
Wir waren in Berlin und sahen die Bilder von den Menschen am Flughafen in Afghanistan. Wir sahen, wie Menschen, die fliehen wollten, zum Flughafen drängten und sich am Flugzeug festhielten. Wir konnten uns vorstellen, wie schwer es für die Menschen dort sein musste. Wir wollten etwas für sie tun. Ich komme aus einer religiösen Familie in Ägypten und arbeite seit über 10 Jahren als Journalist, auch hier in Berlin. Ich habe viele ausländische Politiker gefilmt und wusste daher, dass ich vielleicht einen Weg finden würde, zu ihnen zu gelangen. Das war also der Hintergrund.
Talal, 2013 kam Ihr Dokumentarfilm Homs, ein zerstörter Traum, heraus, in dem Sie 2 Freunde begleitet haben, die in Syrien Demonstrationen gegen das Regime von Assad organisierten. Und 4 Jahre später erschien Of Fathers and Sons, bei dem Sie eine radikale islamische Familie in Syrien begleiteten. Warum war Ihnen gerade der 2. Blick, der auf den Islamismus, wichtig?
When I made those films in Syria, it was a war time, and one of them it was.
Als ich diese Filme in Syrien gedreht habe, war Krieg. Und genau beim ersten ging es um die Proteste gegen das Regime. Der 2. handelt vom Aufkommen der Dschihad-Bewegung in Syrien und der Gehirnwäsche. Die Islamisten kontrollieren das gesamte Bild. Und wenn wir über die Dschihad oder radikale Bewegung in den muslimischen Ländern sprechen, dann gibt es Querverbindungen zu verschiedenen Ländern. Als Ibrahim beschloss, diesen Film zu drehen, passte das gut zu dem, wovor ich in Of Fathers and Sons gewarnt hatte, nämlich vor den Aufständen des Kalifats und diesem alten Traum aller Dschihadisten. In Afghanistan sind sie sehr erfolgreich und es hat sich von einem Aufruf zum Heiligen Krieg zu einem Regime gewandelt.
Ich frage auch, weil Sie wahrscheinlich beide gemeinsam entschieden haben, worauf Sie sich in Hollywood Gate konzentrieren wollen. Warum haben Sie sich für den Versuch entschieden, in die Strukturen der Taliban hineinzukommen?
Das Problem Afghanistan besteht schon so lange. Und die Interventionen waren nie erfolgreich, sei es die britische, die sowjetische und zuletzt die amerikanische und die der NATO. Und all diese Interventionen waren kriegerischer Natur. Ich wollte der Welt zeigen, womit wir es zu tun haben, warum die Taliban in Afghanistan erfolgreich sind. Denn wir müssen die Mentalität des anderen verstehen. Wir müssen andere Lösungen finden, als zu bombardieren. In Afghanistan haben viele Nationen versagt. Die Taliban sind an der Macht. Und die Zivilbevölkerung zahlt seit über 45 Jahren den Preis für die Interventionen. Und alle behaupten, sie seien dort, um die Menschen zu retten. Aber niemand hat wirklich jemanden gerettet. Die Armut im Land ist unvorstellbar.
And the world need to see that from a different perspective, not from the perspective that they are used to, which is.
Die Welt muss das aus einer anderen Perspektive sehen, nicht aus der Perspektive, an die sie gewöhnt ist, nämlich jemandem zu sagen, dass man Recht hat und die anderen Unrecht. Nein, es gibt eine Perspektive, aus der beide Unrecht und beide Verbrechen begangen haben. Und für diese Verbrechen wird mit sogenannten Kollateralschäden bezahlt. Und diese Kollateralschäden, das sind die normalen Bürger. Unsere Aufgabe als Dokumentarfilmer ist es, die Realität auf die Leinwand zu bringen, in der Hoffnung, dass die Politiker oder die Machthaber verstehen, wie sie eine bessere Lösung für die Situation finden können.
Wie haben Sie den Taliban erklärt, was Sie vorhaben? Sie sagen in Ihrem Film, dass Sie eine Vereinbarung getroffen haben. Wie sah die aus? Und was hat die Taliban dazu gebracht, sich darauf einzulassen? Was hatten die von dem Deal?
It was not like a written deal, of course. I won them and I was looking them straight into the eyes, and it was not one person, it was so many layers of having to go left and right and up and down and there.
Es gab nichts Schriftliches. Ich habe sie für mich gewonnen, indem ich ihnen direkt in die Augen geblickt habe. Es waren nicht nur eine Person, es waren viele Ebenen. Man musste sich nach links und rechts, nach oben und unten durch die Organisation der Taliban bewegen. Und jeden zweiten Tag kam ein neuer Anführer und man musste mit allen reden. Aber ich habe nie gelogen. Ich habe gesagt, ich möchte der Welt ein Bild von euch zeigen, so wie ich euch sehe. Und ihr müsst verstehen, dass es ein Blick durch meine Augen ist. Was auch immer ich sehe, werde ich unverändert weitergeben. Und man sieht im Film, dass wir hier und da geschnitten haben, zum Beispiel, weil der Rest des Gesprächs nicht wichtig genug war, um in anderthalb Stunden des Films zu passen. Das ist also die Realität, wie ich sie gesehen habe. Und jeder kann selbst entscheiden, was mit diesen Menschen nicht stimmt.
Der wirklich interessante Teil ist die Spannung zwischen Ihrer Freiheit zu filmen und dem Nein der Taliban. Sie zeigen im Film, wie Sie die amerikanische Militärbasis betreten. Die Taliban sagen, Sie dürfen keine Flugzeuge filmen. In der nächsten Szene filmen Sie die Flugzeuge. Wie viele solcher Situationen gab es? Wie haben Sie verhandelt? Und woher wussten Sie, wann Sie aufhören mussten und wann Sie vielleicht ein wenig Spielraum hatten?
Well, in the beginning I was a bit extra rebellious. Because I expected this to be an access of 1 week or something, like, okay, get out of here.
Am Anfang habe ich das ignoriert, weil ich davon ausging, dass wir nur eine Woche Zeit haben. Ich nahm an, die Taliban würden schnell sagen, okay, es reicht, raus hier. Also habe ich am Anfang verrückte Sachen gemacht. Aber dann wurde mir klar, dass ich mehr erreichen würde, wenn ich mich zurückhalte. Man sieht also tatsächlich eine Veränderung. Wenn es am Anfang hieß, filme nicht, dann habe ich gefilmt. Später sagen sie, filme nicht und ich habe mich dran gehalten. Ich hatte die Hoffnung, dass sie vielleicht ein bisschen Vertrauen aufbauen. Aber sie wussten natürlich, dass ich nicht zu ihnen gehöre. Also haben sie mir nie vertraut. Sie waren alle als Einheit da und ich war der Einzige, der nicht zu ihnen gehörte. Warum sollten sie mir also vertrauen? Es ist verständlich. Wir haben beim Schnitt versucht, den besten Weg zu finden, um die Geschichte zu erzählen.
Und auch die Sprache, since Ibrahim don't speak their language, they feel like comfortable
Und auch die Sprache. Da Ibrahim nicht ihre Sprache spricht, fühlen sie sich wohl, über ihn zu sprechen. Sie vergessen manchmal sogar, dass in diesem Moment eine Kamera läuft und dass sie aufgenommen werden. Sie sind Militärs, sie sind Menschen mit Macht. Und in dieser Situation, in Ibrahims Situation, ist der Filmemacher immer der Schwächste. Ihnen gehört das Land, nicht nur der Drehort. Sie können ihn feuern oder rauswerfen oder verschwinden lassen, wenn Sie wollen. Das haben Sie zu Beginn des Films erwähnt. Sie sagten, wenn er Ihnen nicht passt, dann machen Sie ihn fertig. Das ist also auch Teil des Entstehungsprozesses dieses Films. Und sie wussten irgendwann, ob Ibrahim nicht glücklich ist oder sich nicht wohlfühlt. Deshalb gab es Momente des Vertrauens und Momente, in denen das nicht der Fall war. So war es die gesamten Dreharbeiten über.
Es gibt eine Situation, in der einige der Taliban nicht wollen, dass sie Ibrahim filmen und andere sagen, lass ihn doch, wenn wir nicht zufrieden sind, werden wir ihn los. Wann haben Sie von diesem Satz erfahren?
Ich hatte mit meinem Line-Producer und Übersetzer vereinbart, dass sie mir nicht Bescheid geben, wenn jemand etwas wirklich Schlimmes über mich äußert, damit ich nicht ausflippe. Ich sagte zu ihm, wenn die Taliban mir mit dem Tod drohen, dann sagst du mir nicht, was los ist, damit ich ruhig bleibe und mich auf meinen Monitor konzentrieren kann. Was die Taliban so alles über mich gesagt haben, habe ich erst im Schnitt entdeckt. Mein Übersetzer hat mir erzählt, dass es davon noch viel mehr gab. Er meinte, jedes Mal, wenn du die Kamera ausgeschaltet hast, haben sie solche Dinge gesagt. Aber du hattest mich gebeten, dir nichts davon zu erzählen.
Talal Derki, als jemand, der Erfahrung hat mit solchen Situationen, aber in diesem Fall nicht dabei war, wie haben Sie Ibrahim beraten?
We used to call and try to build the storyline or get my advice, where to focus and what is better. What do you think?
Wir haben uns regelmäßig telefonisch ausgetauscht und versucht, eine Handlung zu entwickeln. Ibrahim hat meine Meinung eingeholt, worauf wir uns konzentrieren sollten. Er hat mich von verschiedenen Nummern aus angerufen und nie meinen Namen erwähnt. Denn wenn die Taliban erfahren hätten, dass Ibrahim mit Talal Derki arbeitet, der einen Film über die Dschihad-Bewegung gedreht hat oder mit ihr nicht sympathisiert, hätte ihn das in Gefahr gebracht. Das hat uns Sorgen bereitet. Als wir darüber sprachen, sagte Ibrahim, dass er Erfahrung mit diesen Leuten habe. Er hat auch mit einigen von ihnen gedreht, als er Journalist war. Er kennt die Religion und es ist eine Frage der Zeit. Man muss manchmal Ablehnung hinnehmen und am Ende wird es funktionieren. Es war also eine Art Strategie, politisch gesehen, die Beziehung auf diplomatische Art und Weise so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, bis man genug Filmmaterial hat.
Handle this relation as long as possible until you get the footage you need to build the film.
Ibrahim, mussten Sie den Taliban das Material zeigen? Wie viel Mitspracherecht hatten die Taliban bei den Dreharbeiten?
I had to show them the material after filming at the beginning. They would ask to watch.
Als ich 2021 anfing zu drehen, da musste ich ihnen das Material nach den Dreharbeiten zeigen. Die Taliban wollten das Rohmaterial sehen. Dabei wurde mir klar, dass sie vor allem sehen wollten, wie sie vor der Kamera wirken. Und natürlich wollten sie herausfinden, ob ich etwas heimlich filme. Als sie merkten, dass alles okay ist, haben sie mich nicht mehr so sehr genervt. Außer gegen Ende der Dreharbeiten. Als sie anfingen, das Regime in Afghanistan wirklich aufzubauen und es schwierig wurde, Zugang zu bekommen. Sie sagten buchstäblich, du darfst nur diese paar Stunden hier sein. Das war schwierig. 2022 gab es eine große Militärparade der Taliban. Ich filmte und fühlte mich ziemlich exponiert. Alle konnten mich sehen. Und sie kamen und fragten, hey, wir müssen uns treffen und du musst uns alles zeigen, was du gefilmt hast. 3 Stunden später saß ich im Flugzeug und wusste, dass ich nie wieder nach Afghanistan zurückkehren würde.
Plane, knowing that I'm never going back to Afghanistan.
Inwieweit war Ihnen bewusst, dass die Taliban die Bilder vielleicht anders sehen würden als Sie oder beispielsweise Europäer? Sie erwähnten, dass es den Taliban auch darum ging, wie sie selbst vor der Kamera wirkten. Wenn ich das Material gucke, sehe ich Männer, denen es um Zusammenhalt, Männlichkeitsrituale und Macht geht. Wussten Sie, Ibrahim, wie Sie filmen müssen, um die Taliban nach außen hin so zu zeigen, dass die Taliban sich daran nicht stoßen?
What's really brilliant about observational cinema that
Das Geniale am Beobachten den Dokumentarfilm ist ja, dass das Publikum für sich entscheidet, was es sehen will. Gleichzeitig haben wir darauf geachtet, wie wir den Film schneiden. Wir wollten unbedingt klar machen, dass wir nichts beschönigen wollen. Es gibt vieles, was den Taliban nicht gefallen dürfte. Vieles, was nicht Teil ihrer Kultur ist, sondern Teil ihrer toxischen Männlichkeit oder ihrer patriotischen Sichtweise. Ich glaube also nicht, dass sie am Ende glücklich sein werden, aber jeder kann selbst entscheiden.
A patriotic way of seeing things.
I don't think they will be happy, even they know that they are themselves.
Ich glaube nicht, dass sie glücklich sind. Sie müssen sich bloßgestellt fühlen, auch weil Ibrahim in der Struktur der gesamten Geschichte die Momente so ausgewählt hat, dass sie selbst nicht glauben können, dass sie so sein möchten, wie sie dargestellt werden. Sie sehen sich als Gewinner. Sie glauben, dass sie einen heiligen Krieg geführt haben und nun das ganze Land regieren. Und sie wollen nicht, dass der Film ihr großes Ego zeigt und dass sie als korrupt erscheinen.
Understanding. So they look corrupt.
Wenn Sie den Film psychologisch lesen und die Kluft sehen zwischen der Ideologie bzw. dem Bild, das Sie von sich selbst vermitteln wollen, und dem, wie Sie im Film dargestellt werden, dürften Sie sich in Ihrem Innersten verletzt fühlen.
Außerdem gibt es zwei Elemente, die Musik und die Begleitkommentare, die beide zu 100% dagegen sind.
Das Ganze ist zu 100% dagegen. Wir zeigen zwar die ungefilterte Realität, aber wir entscheiden auch, was wir zeigen und was nicht und worauf wir uns innerhalb des gesamten gefilmten Materials konzentrieren wollen. Wir haben uns gefragt, wie können wir den Film so machen, dass wir nachts schlafen können, ohne auch nur zu 0,01% für die Taliban zu werben. Das war das Schwierigste für uns bei der Produktion. Und mein Albtraum war, dass ich nach all dem Leid versagen würde. Die Zuschauenden sollten verstehen, was ich zeigen wollte.
It was really important for us that the moment we locked the picture, we knew that everybody that watches is coming out with the same results, the same understanding of the film.
Der Regisseur Ibrahim Nashat und der Produzent Talal Derki. Von ihnen stammt der Dokumentarfilm Hollywood Gate, der am 14. August ins Kino kommt. Wir blicken noch einmal auf Afghanistan anlässlich der Machtübernahme der Taliban vor 4 Jahren. Es gab im Land zwar nie eine blühende Filmindustrie, aber es hat sich durchaus eine junge, dynamische Filmszene entwickelt. Und zwar nachdem die Taliban 2001 ihre Macht verloren hatten. In Kabul konnte man Film studieren, es gab Festivals und afghanische Filmschaffende drehten in internationaler Kooperation Filme, die auch in Deutschland in die Kinos kamen. Diese kurze Blüte des afghanischen Films war 2021 vorbei, als die Taliban zurückkamen. Die meisten afghanischen Filmschaffenden sind geflohen und arbeiten weltweit, auch in Deutschland. Manche halten noch engen Kontakt zu ihrer frühen Heimat und bleiben ihr auch künstlerisch verbunden. Christian Berndt über eine afghanische Filmszene in der Diaspora.
Ja, ja, Miladi. Hatten Sie früher Kontakt zu Terrorgruppen?
Yahya beantragt Asyl in Deutschland. Er überlegt bei der Befragung, was man von ihm erwartet und wie er sich darstellen muss.
The theme is identity and what is identity and
Sein neuer Kurzfilm erzählt davon, was Identität in einer fremden Gesellschaft bedeutet, so der afghanische Regisseur Jalal Husseini. Husseini kam selbst 2015 aus Afghanistan nach Deutschland, weil sein Leben schon damals gefährdet war. Er hatte in einem Film die drohende Machtübernahme durch die Taliban dystopisch antizipiert. Als die Taliban 2021 tatsächlich an die Macht zurückkehrten, glaubte er nicht, als sie beteuerten, gemäßigt zu regieren. Und tatsächlich bewahrheiteten sich seine schlimmsten Befürchtungen.
Half of the people, women and girls,
die Hälfte des Landes, Frauen und Mädchen, sind aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und um ihre Angst noch zu vergrößern, so Husseini, veröffentlichen die Taliban auf Social Media Videos, die willkürliche Verhaftungen von Frauen zeigen. Die Taliban nutzen massiv Social Media, so Husseini, und sie holen gerne Influencer aus dem Ausland, die Afghanistan in ein positives Licht rücken sollen. 2021 sind fast alle noch verbliebenen Filmschaffenden geflohen. Er hat noch 2 Freunde in Afghanistan, die aber nicht mehr als Regisseure arbeiten. Auch Regisseur Jamil Jalla hat Afghanistan schon vor 2021 verlassen, weil sein Leben in Gefahr war. Die Machtübernahme der Taliban erlebte er von Hamburg aus. Er hatte früher in Afghanistan einen Dokumentarfilm-Workshop für Jugendliche veranstaltet. Jetzt kontaktierte er eine ehemalige Schülerin und fragte, wie er helfen kann. Sie schlug einen Filmworkshop für Mädchen vor, denn Kreativität sei das Einzige, was ihnen bliebe, seit sie keine Schulen mehr besuchen dürfen. Daraufhin startete Jalla einen Online-Filmkurs.
Und dann am ersten Tag kamen fast 70 Mädchen und auch Junge und dann später wurde weniger.
Denn für die Mädchen ist es riskant. Die Jugendlichen trafen sich in einem privaten Raum. Sie konnten dem Kurs später auch von zu Hause aus folgen. Für die Filmübungen draußen mit dem Handy zu filmen, ist für die Mädchen, die das Haus ohne Begleitung des Vaters oder Bruders nicht verlassen dürfen, nahezu unmöglich.
Was die machen kann, die versuchen einfach von ihrem eigenes Leben was drehen, was die zu Hause machen kann. Einiges wurde nicht akzeptiert von Familie, aber die machen so trotzdem geheim. Aber meistens sind von Familie akzeptiert. Ich habe sogar eine Studentin, sie hat nicht eigenes Handy, aber sie benutzt immer von ihrer Vater.
Jalla will den Mädchen Hoffnung geben, sagt er. Wenig Hoffnung für ihr Land hat die afghanische Regisseurin Shabanu Sadat, die nach der Machtübernahme der Taliban gerade noch aus Kabul fliehen konnte.
All my friends, everyone that I knew, they left.
Zu dieser Zeit hatten alle ihre Freunde Afghanistan längst verlassen, weil die Sicherheitslage seit Jahren katastrophal war. Sadat aber war geblieben. Sie hat mit Filmen wie Kabul Kinderheim internationale Erfolge gefeiert und sie glaubte, ihre Geschichten über Afghanistan nur erzählen zu können, wenn sie bleibt. Heute kennt sie nur noch zwei in Afghanistan verbliebene Regiekollegen.
One got depression and the other is just selling vegetables.
Der eine hat Depressionen, der andere verkauft Gemüse. Vor einigen Monaten, so Sadat, wurde auch die staatliche Filmgesellschaft Afghan Film geschlossen. Produziert wird nur noch fürs Fernsehen, zumeist Propagandasendungen und Nachrichten. Die Kinos sind alle zu. Im afghanischen Fernsehen gibt es nicht mehr die beliebten Liebes- und Musical-Serien aus Indien oder der Türkei. Dafür zensierte Formate wie die türkische Historienserie Das Osmanische Reich.
But what they do more, now there are a lot of YouTube channels.
Was seit der Machtübernahme der Taliban viel gefragter ist als Fernsehen, so Sadat, sind private YouTube-Kanäle. Die seien in den letzten 3-4 Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Man sieht Frauen und Männer im Kreis sitzen und diskutieren, die Schleier sitzen locker um die Haare der Frauen. Den Taliban fehlen die Kapazitäten, um diese Kanäle zu unterbinden, meint Sadat. Und sie sagt, die Afghaninnen übertreten ständig Regeln. Natürlich gehen Frauen trotz Verbot auf den Bazar, aber das sei nicht der Anfang einer Rebellion. Es gibt seit 2021 keine Mittelschicht mehr in Afghanistan, sagt Sadat. Und die Mehrheit der Bevölkerung ist nach Jahrzehnten von Krieg und Terror verarmt und ohne Bildung. Angesichts der katastrophalen Wirtschaftslage ist jeder mit dem Überleben beschäftigt. Kontakte in die Heimat hat Sadat so gut wie gar nicht, aber filmisch bleibt sie Afghanistan verbunden. Ihr nächster Film ist eine romantische Komödie über die kleine urbane Mittelschicht Kabuls, wie sie bis 2021 existierte. Eine Zeit, in der nicht alles perfekt war, sagt sie, aber in der es noch Wege gab, zu atmen.
There was a lot of bad, but there was also like some ways for people to breathe.
Die afghanische Filmszene in der Diaspora. Christian Berndt hat mit einigen Filmschaffenden gesprochen. Vor einer Woche haben wir hier an dieser Stelle über den Film Vermilio von Maura Del Pero gesprochen, der Familienerzählung aus der Perspektive der weiblichen Mitglieder in Norditalien während des Zweiten Weltkrieges. Der Film hat bei den Filmfestspielen in Venedig im letzten Jahr den großen Preis der Jury gewonnen. Und wie der Zufall so will, kommt nächste Woche nun der Film April der Georgierin Dea Kulumbegashvili in die Kinos. Auch er erzählt eine Frauengeschichte und wurde in Venedig mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet. Anke Lewicke ist bei mir im Studio. Anke, es ist ja irgendwie interessant, wie viele Filme von georgischen Regisseurinnen in Deutschland ins Kino kommen. Und viele von ihnen erzählen dann auch von Frauen, die aus der Reihe tanzen, die ihre eigenen Wege beschreiten. Wie reiht sich denn hier die Heldin von April ein?
Ja, sie macht das eigentlich so wie in den anderen Filmen, ohne Worte, ohne viel Gewese, also vielleicht aus einer Selbstverständlichkeit heraus, weil sie ist ja Ärztin hier, die Heldin Nina, und sie fühlt sich dem Eid des Hippokrates verpflichtet. Deshalb nimmt sie auf dem Land illegale Abtreibungen vor und widersetzt sich damit eigentlich den Regeln. Und das ist so interessant, wie der Film das erzählt, würde ich einfach sagen, weil er erzählt nicht ihre Geschichte, sondern es ist eher so, dass er in ihre Prozesse reingeht, dass sie sich über ihre Bewusstseinszustände immer klarer wird, was sie da eigentlich macht, warum sie verweigert, warum sie auch im Privaten Sexualität ablehnt. Und das ist so eine Figur, der kommen wir psychologisch nicht näher, aber durch die Einstellungen schon.
Ich kann mich noch erinnern, in Venedig hat der Film irgendwie auch so ein bisschen für Irritation gesorgt, aber mehr so im guten Sinne, oder?
Ja, ich kann mich noch an unendlich lange Autofahrten erinnern, wo man in ihrer Perspektive ist, wenn sie eben zu diesen Abtreibungen fährt. Und die Natur spielt eine unheimlich große Rolle. Wir haben entweder Regen, Schlamm, wir haben Sonnenuntergänge. Wir haben auch einen seltsamen Sound, der nicht nur von der Natur kommt. Da kommt immer noch was Immaterielles mit rein. Und dann ist der Film aber auch extrem körperlich. Wir sehen eine Geburt, wir sehen eine Abtreibung und wir sehen aber ihre mechanischen Handgriffe. Und der Film lässt diesen Widerspruch in seinen Bildern zu. Und das sind unheimlich tiefenscharfe Einstellungen, wo man diese Ärztin Nina eben sieht, sei es im Flur, im Krankenhaus, in der Küche, wo sie eine Abtreibung vornimmt oder nackt zu Hause. Und man spürt eine Erstarrung, aber die Erstarrung hat was Produktives, weil in dieser Verweigerung macht sie ja auch was mit dieser Männergesellschaft. Sie macht sich bewusst, warum sie mit den Regeln bricht und alles. Und das ist so ganz bemerkenswert, wie man das wahrnimmt.
Der Film lief gerade vor ein paar Wochen auch beim Festival in Carlo Vivari und da hat die Regisseurin Dea Kulumbegaschwili gesagt, dass es immer schwieriger sei, in Georgien Filme zu machen. Nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch aus inhaltlichen, also auch politischen. In Ihrem Film jetzt geht es nun um eine Frauenärztin, die, wie gesagt, illegale Abtreibungen vornimmt. Anke, ist das jetzt auch schon ein Tabuthema?
Ja, es ist interessant. Also die Filmzensur wurde 1991, also bei der Befreiung, Unabhängigkeit Georgiens eigentlich abgeschafft. Und es gibt jetzt auch sowas wie eine kleine Filmförderung, aber die sollen natürlich kommerzielle Filme eher machen. Und Georgien wird ja auch das Süden des Hollywoods genannt. Also es entstehen da große Filme wie Avenger oder Serien wie Walking Dead. Und Regisseurinnen wie Kulumbegaschwili müssen eben eher sich Co-Produzenten aus anderen Ländern suchen, um ihre Filme zu finanzieren. Und dann ist es teilweise auch so, dass das ganze Equipment eigentlich an Hollywood vermietet ist. Und wenn wir das jetzt so die Presse verfolgt haben, ist es ja auch so, dass in den Medien kritische Journalisten mundtot gemacht werden, dass Sender eingestellt werden. Und jetzt geht es so weit, darum ging es auch in ihrem Zitat in Carlo Vivari, dass eben Schauspielerinnen, Schauspieler, die bei Protesten teilgenommen haben, einfach keinen Job mehr bekommen oder ins Gefängnis ohne Beweis gesteckt werden können. Und so ergeht es überhaupt der ganzen Filmbranche.
Könnte es denn auch die extreme Körperlichkeit des Films sein, die ein Unbehagen bei den staatlichen Stellen jetzt in diesem Fall ausgelöst haben könnte?
Ja, bei denen sicher. Ich glaube, bei uns hat es aber eher so eine ganz gute Verstörung ausgelöst. Es gibt ja noch dieses Wesen, da haben wir bis jetzt noch nicht geredet drüber, ein Schlammwesen. Es kommt irgendwie aus einer Urzeitlichkeit. Nach und nach bekommen wir eigentlich mit, dass es eine Frau ist. Es geht ja auch viel um Sexualität in dem Film. Also weil die Frauen, denen sie hilft, sind häufig vergewaltigt worden. Und durch ihre ganzen Erfahrungen lehnt die Nina ja selbst eine Partnerschaft ab. Sie sucht sich so manchmal flüchtigen Sex. Aber durch dieses Urwesen kommt da noch irgendeine große Sexualität mit rein. Nochmal ein anderer immaterieller Raum. Und das hat in manchen Szenen auch was ganz Beruhigendes und Paradiesisches. Aber jetzt jenseits davon, die kann man gar nicht ausinterpretieren, diese Einstellung. Konkret auf der Handlungsebene hat der Film auch genug über Georgien zu erzählen.
Also ein wirklich eindrücklicher, faszinierender Film. April heißt der, von der georgischen Regisseurin Dea Kulumbegaschwili. Der Film läuft am Donnerstag bei uns in den Kinos an und ich habe darüber mit Anke Lewicke gesprochen. Sagen Ihnen diese Namen etwas? Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alistair Stout? Wenn Sie bei den sozialen Medien unterwegs sind, dann sind Sie um diese Namen und Gesichter kaum herumgekommen. Stanton, McLaughlin und Stout treten in die Fußstapfen von Emma Watson, Daniel Radcliffe und Rupert Grint. Sie sind die neuen Darsteller in der Serienverfilmung Harry Potter, die gerade entsteht. Was macht das eigentlich mit Kindern und Jugendlichen, wenn sie an Filmsets groß werden? Anna Wollner ist dieser Frage nachgegangen und hat dazu auch mit deutschen Kinderstars bzw. Stars gesprochen.
Da geht einem natürlich viel durch den Kopf, ne? Also sowohl Positives als auch Negatives. Auf der einen Seite ist es natürlich, also wie aufregend muss das für die sein, diese Rollen zu verkörpern und an diesen Sets zu stehen.
Das sagt Schauspieler Yannick Schümann über den neuen Cast der Harry Potter Serie, die gerade in London gedreht wird. Schümann, selbst riesiger Harry Potter Fan, stand mit 9 Jahren das erste Mal auf einer Theaterbühne, 2 Jahre später das erste Mal vor einer Kamera. Er kennt das Leben als Kinderschauspieler.
Man muss natürlich aber auch wissen, und das kennt man ja auch durch die ganzen Making-ofs von Rupert Grint, Emma Watson und Daniel Radcliffe, dass die eine andere Kindheit hatten als andere Kinder. Ne? Also die haben PrivatlehrerInnen, die gehen nicht nachmittags auf Spielplätze und treffen sich mit ihren FreundInnen, sondern stehen am Set. Abends lernen sie für die nächste Klausur. Das, du bekommst dafür natürlich was ganz Tolles, aber du musst auch einen Preis dafür zahlen.
Es ist der Preis, keine ganz normale Kindheit zu haben. Am Filmset groß zu werden, ist anders als nachmittags einfach nur bolzen oder zocken zu gehen mit Kumpels. Der Druck, gerade bei großen Filmprojekten eben wie Harry Potter oder andere Franchises in Deutschland, von die 3 Fragezeichen bis zu die Tiere der magischen Schule, ist riesig. Der Druck, funktionieren zu müssen, abliefern zu müssen, auch wenn die Drehzeiten für Kinder und Jugendliche je nach Alter gestaffelt festgelegt sind, betreut und begleitet idealerweise von Kindercoaches, also Menschen, die nur für die Kinder am Set zuständig sind. Coaches wie Yvette Dancou, die unter anderem bei allen Teilen von Die Schule der magischen Tiere die Kinder vom ersten Casting bis zum Ende der Dreharbeiten begleitet hat und die im Notfall auch mal durchgreift.
Und eigentlich ist meine Aufgabe oft, eine Klarheit zu finden, eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung kann in der Tat sein, oh, das läuft leider heute nicht. Ja, aber wir müssen, okay, aber es läuft leider heute nicht. Und da habe ich das Gefühl, dass viele so drumrum schleichen wollen. Ich versuche da sehr klar zu sein.
Dancou legt Wert darauf, schon in den Castingprozess mit eingebunden zu sein, herauszufinden, ob das Interesse am Film und am Spiel von den Kindern oder doch von den Eltern ausgeht. Sie klopft das familiäre Umfeld ab, ob genug Rückhalt und Erdung da ist. Auch der Psychologe Dr. Roland Quabis der UMIT Tirol sieht die Gefahr für Kinderschauspieler unter anderem in überambitionierten Eltern.
Intrinsische Motivation, das heißt, dass der Wille vom Kind selber da ist, dass das Kind selber Spaß hat, wenn Kinder oder Jugendliche in solche Rollen gedrängt werden, die vor allem vom Karrierewillen oder im Ehrgeiz der Eltern angetrieben werden, ist das immer schädlich. Außerdem, wenn Kinder und Jugendliche es gewohnt sind, Vollzeit auf diesen Filmsets zu arbeiten, keine andere Welt miterleben, ist das für die Entwicklung wahnsinnig kritisch.
Viele, vor allem amerikanische Kinderstars, kämpfen im jungen Erwachsenenalter mit Drogen- und oder Alkoholproblemen. Auch Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe ist nach dem Ende der Dreharbeiten abgerutscht und war alkoholabhängig. Keine große Überraschung, meint Psychologe Dr. Quabis.
Angenommen, man hat in der Kindheit ein glorifiziertes Erleben. Das heißt, als Star am Filmset wird man immer bevorzugt behandelt, umgarnt, im Zweifel Erwachsene neigen dazu, dass Kinder gerne dann besonders freundlich bei kurzen Kontakten behandelt werden. Dann kriegt man kein kritisches Erleben mehr.
Yannick Schümann, der als Kind immer in Erwachsenenfilmen mitgespielt hat, hat nach eigener Einschätzung das frühe Arbeiten am Set nicht geschadet. Der 33-Jährige spricht von der Arbeit am Film als Kind als der bisher prägendsten Zeit seines Lebens.
Ich bin dankbar, dass ich auf spielerische Art und Weise das Setleben mehr und mehr verstanden habe. Also ich habe zuletzt mit einem Kollegen gedreht, der zum ersten Mal am Set stand und sagte, oh Gott, ich weiß gar nicht, was hier passiert. Es gibt niemanden, der mir das beibringt.
Die Produktionsfirma baut für die jugendlichen Schauspieler der Harry Potter Serie neben dem Produktionsgelände gerade eine Schule. Für durchschnittlich 150 Schüler, zu Hochzeiten 600. Geöffnet zwischen 5.30 Uhr morgens und 20.30 Uhr abends. Der Stundenplan wird dem Drehplan angepasst. Für Kindercoachin Yvette Dancou steht und fällt der Erfolg der Serie und allen anderen Projekten, in die Kinder und Jugendliche eingebunden sind, mit dem Miteinander.
Das andere, was ich hoffe, ist, dass die Arbeit und die Betreuung sowohl von Kinderbetreuern als auch Coaches, als auch Regie, als auch Team spielt eine ganz große Rolle, dass die auf die Kinder achten. Und zwar im respektvollen menschlichen Gedanken und nicht im Arbeitserfolgsgedanken, weil der Erfolg kommt ja über ein glückliches Spielen, sag ich mal.
Die Kindercoachin Yvette Dancou im Beitrag über Kinderstars von Anna Wollner. Die Harry Potter-Serie soll 2027 beim Bezahlsender HBO starten. Wir kommen zum Schluss noch kurz zu einer Person, die definitiv Einzug gehalten hat in die US-amerikanische Film- und Popkultur. Den Profi-Wrestler Hulk Hogan, der am Donnerstag im Alter von 71 Jahren verstorben ist.
In den 1980er und 90er Jahren ist Hulk Hogan eine Popkultur-Ikone der USA. Groß, blond, braun gebrannt und furchtlos nimmt es das damals bekannteste Muskelpaket der Welt in seinen Showkämpfen mit allerlei Rüpeln, Fieslingen und Bösewichten auf. Im Kampf für das Richtige an der Seite der Schwachen. Wenn die Titelmusik des All-American Hero im Kabelfernsehen vor Millionen Zuschauern erklingt, dann ist die Welt in Ordnung. Dann gewinnt am Ende der Primetime immer das gute Amerika. Als patriotische Heldenfigur der Arbeiterklasse ist der Hulkster in den USA zwischen Reagan und Clinton praktisch allgegenwärtig. In Kinofilmen, Fernsehserien, Werbespots oder Aufklärungskampagnen, in denen er Kinder dazu ermuntert, ihr Gemüse aufzuessen und sich gegen Mobbing in der Schule zu wehren, damit auch sie groß und stark werden.
Hulk Hogan Vitamins. The new champion of children's chewables. You've got my name on it. Hulk Hogan als Gesundheitsapostel. Und wie Samuel Jakisch in seinem Beitrag erwähnte, Hulk Hogan hat auch in einigen Filmen mitgespielt. Wobei das eher weniger komplexe Charakterrollen waren. Der 2 Meter große Hühne mit dem blonden Hufeisenbart blieb seiner Persona durchaus treu. Er hat sich im Boxfilm Rocky III einen Showkampf mit Rocky Balboa alias Sylvester Stallone geliefert, ist als Ringer in Der Hammer aufgetreten oder auch mit einem Augenzwinkern als Millionär, der sich für den Weihnachtsmann hält in Santa Claus mit Muckis. In den 2000ern wurde es ruhig um Hulk Hogan, aber ein öffentliches Comeback gelang ihm ausgerechnet in der Politik.
Er steht für jenes nostalgisch verklärte Amerika-Bild, das die Bewegung Make America Great Again von Donald Trump ihren Wählern verspricht. Und so ist es Hulk Hogan, der beim Republikanischen Parteitag im vergangenen Sommer das Publikum begeistert wie in alten Tagen. Let Trumpomania make
America great again! Es ist also kein Wunder, dass vor allem die Trump-Anhänger besonders laut um Hulk Hogan trauern. Er ist in seinem Haus in Florida gestorben. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast über die Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Burg.